Die Presse.
能不能携手应对全球挑战，为世界注入更多的稳定性？能不能照应两国人民的福祉和人类前途命运，共同开创两国关系的美好未来？
You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And that's to me an honor.
So klingt es, wenn zwei Staatschefs wie Donald Trump und Xi Jinping aufeinandertreffen. Und man kann hier hören, der US-Präsident war vom besonders pompösen Empfang seines chinesischen Gegenübers schwer beeindruckt. Unser Südostasien-Korrespondent Fabian Kretschmer sagt, die Chinesen hätten in den vergangenen 48 Stunden gewissermaßen den Trump-Code geknackt. Aber was hat der Besuch wirklich gebracht? Wen hatte Trump auf seiner Reise mitgenommen und wer war nicht dabei? Was hat die Welt davon, dass sich Xi und Trump in Peking so ausführlich die Hände geschüttelt haben? Darum geht es heute bei uns. Das ist, was wichtig ist. Mein Name ist Anna Wallner. Ich bin seit 20 Jahren Journalistin und eine der Gastgeberinnen dieses Nachrichtenpodcasts. Die drängendsten Fragen zum Gipfel zwischen Trump und Xi in Peking stelle ich jetzt Fabian Kretschmer. Ich erreiche ihn im südkoreanischen Seoul. Lieber Fabian, schön, dass wir uns hören. Hi.
Ja, freut mich, sehr gerne.
Fabian, was war das, was wir da in den vergangenen 48 Stunden zu sehen bekommen haben?
Ich würde sagen, es war vor allem eine riesige Show. Also mit sehr viel Pomp wurde Trump da empfangen in Peking und irgendwie war das spektakulär. Aber wenn wir auch aufs Inhaltliche gleich kommen, dann würde ich sagen, dass Trump nicht als Sieger hervorgegangen ist, sondern wahrscheinlich eher Xi Jinping.
Ja, was du sagst schon gerade, großer Pomp, was auch aufgefallen ist, auch aus der Ferne und das, was man jetzt sehen kann, die vielen Social-Media-Clips, die alle großen Nachrichtenhäuser der Welt eigentlich produzieren. Es war ein Austausch von Freundlichkeiten, es hat feierlich ausgesehen und es war irgendwie so, dass man das Gefühl hatte, die beiden wollen nach außen zeigen, wir halten zusammen. War das aber auch mehr als das?
Ja, es war auf jeden Fall mehr als das. Also diese Show, die die Chinesen geliefert haben, war wohl kalkuliert, weil die wissen, wie man mit Trump umgehen muss, also dass man quasi seinem Ego schmeicheln muss. Und der hat quasi das volle Programm bekommen, als er gelandet ist in Peking am Flughafen. Da stand schon der Jubelsquad, also die jubelnden Studenten bereit. Die Soldaten haben im Gleichschritt marschiert. Er wurde auch dann hochrangig empfangen und dann ist die Limousine losgefahren. Und das Weiße Haus, also auch die Social-Media-Accounts von Trump, haben das ausgespielt. Und man wusste, dass Trump diese Show wirklich sehr gefallen hat. Da gab es zum Beispiel eine Szene, die fand ich sehr aufschlussreich. Trump hat die Ehre bekommen, in Zhongnanhai, in dem Regierungsviertel in Peking, also dem Kern vom chinesischen Machtzentrum, Einlass zu bekommen. Und das passiert eigentlich nur wenigen Staatsgästen. Also Putin wäre zum Beispiel so jemand, der da auch Einlass bekommen hat. Und da wird er quasi von Xi Jinping so persönlich durchgeführt. Alte, 1000 Jahre alte Bäume, Landschaftsgärten und so weiter. Und dann wurde ein Hot-Mic-Moment quasi aufgegriffen. Da haben Reporter quasi mit ihren Shotgun-Mics trotz dieser Distanz noch mitbekommen, was die gesagt haben. Und da fragt Donald Trump Xi Jinping über die Übersetzerin: Nimmst du denn auch andere Präsidenten hier mit ins Regierungsviertel? Und da schüttelte Xi den Kopf und sagt, nein, das ist eigentlich nur für ganz besondere Gäste vorbehalten. Da hat man gemerkt, wie er wirklich so sein Ego gewachsen ist in diesen Aussagen.
Ja, aber es macht auch den Eindruck, als ob Trump und die gesamte Delegation den Chinesen da ordentlich auf den Leim gegangen ist, weil es war eben eine Show, es war eben auch zeigen, naja, wir wissen schon, wo wir ihn hier in seiner Eitelkeit packen können, aber inhaltlich hat Xi eigentlich stärker durchblicken lassen und auch ganz klar gesagt, worum es ihnen geht, nämlich Taiwan, oder?
Genau, also im Grunde sind da zwei verschiedene politischen Logiken aufeinander getroffen. Trump ist so der Dealmaker, der wollte dort quasi Deals aushandeln und hat auch sich gar nicht an ein Skript gehalten. Der hat da einfach drauf losgelabert, spontan, und hat Xi wirklich sehr überraschend mit sehr viel ausschweifenden Komplimenten begrüßt und Superlative und das ist das beste Treffen und die Zukunft wird fantastisch sein und so weiter. Und Xi Jinping, der hat wirklich sein Skript vorgelesen, hat sofort bei der ersten öffentlichen Stellungnahme, als die Gespräche angefangen haben in der großen Halle des Volkes, den Punkt gemacht, Taiwan. Und zwar hat er im Grunde eine Warnung ausgesprochen. Er meinte, dieser Konflikt rund um Taiwan, also wenn man den korrekt managt, dann ist das gut. Aber wenn der schlecht oder falsch gemanagt wird, dann könnte das in einen Konflikt ausarten. Und das ist im Grunde eine Drohung. Der hat gesagt, hier ist die rote Linie. Wenn ihr irgendwas macht in Richtung Unabhängigkeit Taiwans unterstützen etc., dann wird das Konsequenzen haben. Und das war doch sehr selbstbewusst und ja, eine sehr politische Message.
Du selbst hast das in einem Text für uns in der Presse auch so beschrieben, dass du sagst, die Chinesen haben den Trump-Code geknackt und eben hier auch ihre Message übermittelt. Aber wie hat denn eigentlich dann Amerika darauf reagiert? Also nämlich nicht auf der Vorderbühne, sondern hintenrum. Gibt's da schon, weiß man da schon was dazu?
Ja, also ich bekomme ja relativ viel Zugang über die Denkfabriken auch in Washington, weil ich meine, Amerika ist ja nach wie vor ein sehr offenes System, gerade im Vergleich zu China, und die ganzen Experten der Denkfabriken waren sehr kritisch. Ja, also einerseits muss man schon fairerweise sagen, die Erwartungen waren von Beginn an diesen Gipfel nicht sonderlich hoch, und dass beide Seiten zumindest konstruktiv miteinander reden und von einem militärischen Konflikt zumindest weiter entfernt scheinen, ist positiv. Also kann man das auch durchaus als Erfolg verbuchen. Aber nüchtern betrachtet sind die ersten Reaktionen, ja, okay, wir können jetzt ein paar Boeings-Flugzeuge an China verkaufen und die kaufen ein bisschen Agrarprodukte von uns, aber gleichzeitig haben die viel mehr, weil für China ist es darauf angekommen, Zeit zu kaufen, den Status quo weiterzuhalten, den Markt offen zu halten in den USA. Und gleichzeitig sich zu rüsten für diesen Konflikt. Also für China ist es, denke ich mal, eigentlich gerade besser, weil China auch in einer besseren Ausgangsposition ist. Denn Trump, der steht innenpolitisch unter Druck, der muss auch seiner Öffentlichkeit Erfolge vorweisen. Die Midterm-Elections kommen ja bald. Und Xi Jinping, der hat keine Wahlen zu fürchten, der hat auch keine kritischen Medien zu fürchten. Der kann im Grunde auch, und das ist wirklich ein ganz entscheidender Punkt, der kann seiner eigenen Bevölkerung viel mehr Opfer abbringen. Also der kann sagen, so, wir müssen jetzt den Gürtel enger schnallen in diesem Kampf der Systeme. Wir müssen uns ein Stück weit aufopfern. Und das geht in den USA nicht so einfach, weil dort rennen die Leute auf die Barrikaden, wenn die Spritpreise höher werden, wenn die Inflation wieder ansteigt etc. Also Trump steht viel mehr unter Druck.
Ja, aber trotzdem frage ich mich, hat er zu Taiwan oder zur Unabhängigkeit Taiwans, die Taiwan ja fordert, etwas gesagt oder zu den Ansagen von Xi irgendeine Replik geliefert?
Nein, das war auch ziemlich merklich, dass er, als er von Reportern, die mitgereist sind im Pool, gefragt wurde, was er zu Taiwan sagen würde, da hat er quasi so getan, als ob er diese Frage nicht versteht. Also da gab es einen kurzen öffentlichen Termin vor dem Tempel des Himmels. Und da hat er quasi darauf nicht reagiert. Das heißt, man kann nur spekulieren. Taiwan war auch im öffentlichen Readout, also in der schriftlichen Aussendung der Amerikaner, wurde das nicht erwähnt. Das heißt, wir wissen nicht genau, ob die USA von ihrer offiziellen Position irgendwie abgerückt sind. Ich gehe davon ehrlich gesagt nicht aus. Ich meine, Trump wird ja auch begleitet von ziemlichen China-Falken. Marco Rubio wäre zum Beispiel so ein Beispiel. Die sind sehr bewusst, worum es da geht. Bei Trump selber muss man halt Angst haben, dass er irgendwie sprunghaft ist. Aber ja, genau. Also ich glaube, Taiwan, er hat sich weder in die eine noch die andere Richtung irgendwie geäußert. Von daher wissen wir es einfach nicht.
War der Iran eigentlich ein Thema? Da ist ja interessant zu beobachten, dass sich China seit Wochen sehr zurückhält nach außen.
Ja, also laut Trump war das ein Thema. Allerdings auf der chinesischen Seite, bei den schriftlichen Aussagen, die wir bislang haben, tauchte Iran nicht auf. Also Trump hat gesagt, die Chinesen wollen auch die Straße von Hormuz offen halten. Sie sind dagegen, dass Iran eine Atombombe haben sollte. Und China hat sich bedeckt gehalten. Das heißt, ja, zumindest kann man sagen, dass es nicht der gewollte Krieg von China ist, aber neutral ist China in diesem Konflikt auch nicht. Also was Drohnenprogramm, Raketenprogramm anbelangt, generell auch von den Ölkäufen etc., ist China zumindest indirekt ein Unterstützer des Regimes im Iran. Und deswegen ist es so ein bisschen eine ambivalente Haltung. Also von daher wissen wir auch nicht, wie weit jetzt die USA Unterstützung erwarten können von China. Ich wäre da eher, ja, skeptisch.
Was klar ist, dass diese Reise vor allem aus amerikanischer Sicht vor allem auch eine Wirtschaftsreise war. Das hat man ja schon daran gesehen, mit wem Trump nach China gereist ist. Er hat ein Dutzend prominente CEOs an Bord seiner Air Force One gehabt, von SpaceX-CEO und Tesla-CEO Elon Musk über Nvidia-Chef Jensen Huang und Apple-CEO Tim Cook. Was haben die dort eigentlich genau gemacht?
Ja, also die haben natürlich ihre Agenda. Irgendwie Jensen Huang, den du angesprochen hast, der ist übrigens in letzter Minute erst noch an Bord gekommen. Also an sich sollte der gar nicht mitkommen. In der ersten Liste vom Weißen Haus war der nicht aufgeführt. Aber der hat natürlich zum Beispiel ein starkes Interesse, seine führenden Chips, also die besten Chips, die darf er derzeit nicht nach China verkaufen. Jetzt laut Berichten wird er das können an zumindest die 10 führenden Tech-Unternehmen in China. Apple, also Tim Cook, für den ist China ein sehr wichtiger Markt. Der will vor allem Genehmigungen bekommen für AI, also für künstliche Intelligenz. Tesla, also Elon Musk, ist auch ganz klar, das ist im Grunde, ich überspitze jetzt mal ein bisschen, so eine halb chinesische Firma schon, weil seine wichtigsten Werke, die stehen in Shanghai. Mhm. Und von daher haben die alle ihre Interessen. Interessant ist aber auch, wer nicht da war. Und das war Mark Zuckerberg. Und da ist auch die Erklärung relativ offensichtlich. Der hatte ja, oder seine Firma Meta hat ein Startup eigentlich schon gekauft. Das war alles unter Dach und Fach. Ein Startup, Manus AI, das wurde in Peking gegründet, ist dann aber, um diesen Deal möglich zu machen, nach Singapur übersiedelt. Und das war aber so systemrelevant für China, dass Xi Jinping gesagt hat, nee, diesen Kauf müssen wir rückabwickeln, und hat quasi Manus AI gezwungen, das noch alles rückgängig zu machen. Und das wird wahrscheinlich Mark Zuckerberg alles andere als gefallen haben.
Ja, die Liste an Teilnehmerinnen oder Mitreisenden war sehr lang. Es ging ja auch noch weiter mit Boeing und Visa und so weiter. Aber was ich interessant finde, vor allem die Erstgenannten, die du jetzt alle aufgezählt hast, hat man den Eindruck gehabt, waren sehr ehrfürchtig ergriffen. Also man sieht, es gibt Videos von Elon Musk, wo er irgendwie selber filmt, seine Umgebung. Marco Rubio war auch in dieser großen Halle, wo sie die Arbeitstreffen hatten, sehr begeistert offenbar von irgendwelchen Dingen, die er an den Wänden gesehen hat. Also das heißt, nach außen hin wirken die ein bisschen so wie eine naive kleine Boys-Truppe, die da mitkommt, aber im Hintergrund wird da wirklich um großes Geld verhandelt. Und deswegen frage ich mich, war das als Ganzes vielleicht sogar mehr ein Business-Trip als ein Staatsbesuch?
Also ja, ich würde sagen, aus US-Sicht, aus Trump-Sicht war Business auf jeden Fall extrem wichtig, weil eigentlich ist es ja absurd, dass die USA lange Zeit auch immer so eine Art Decoupling, also ein Entkoppeln gefordert haben, auch von den Europäern. Die meinten ja, macht nicht so viel Business mit den Chinesen, sonst bekommt ihr Druck von uns. Und gleichzeitig hat Trump eine Wirtschaftsdelegation nach Peking geführt, die wirklich die beeindruckend war, und ich glaube, das ist historisch gewesen. Aber übrigens, dass die so in dieser großen Halle des Volkes und von diesem Pomp so beeindruckt waren, ich finde, ich kann das schon nachvollziehen, auch wenn man sich natürlich darüber auch lustig machen darf. Diese Zeremonie, also dort wirklich dann in dieser großen Halle des Volkes zu stehen, am Platz des himmlischen Friedens, das ist schon beeindruckend. Und auch als ich dort das erste Mal gestanden habe, dachte ich mir auch, wow, das ist irgendwie, das kennt man ja aus dem Fernsehen, es sind historische Plätze, und dann ist man dort vor Ort und sieht, wie es dann quasi ist. Also das kann einem schon überwältigen, und es passiert auch vielen europäischen Staatschefs. Also die lassen sich auch sehr gern schmeicheln von diesen ganzen Ritualien.
Ja, nur dass man dann natürlich sagen muss, bekommt den Eindruck, dass sie alle übersehen oder in dem Moment sich nicht gewahr sind, dass wir hier es mit einer Diktatur zu tun haben, und das nicht so ist, wie wenn man jetzt einfach in Europa nach Frankreich fährt und beeindruckt ist vom Arc de Triomphe, den man dann in Washington nachbauen lassen will. Ja,
ja, das ist ein guter Punkt. Also um so moralische Fragen wie auch Menschenrechte ging es ja im Grunde gar nicht. Also ja. Es war zwar nicht zu erwarten, leider, aber ich meine, natürlich, du hast recht. Also China ist eine knallharte Diktatur, und über viele von diesen politischen Themen wurde leider nicht gesprochen.
Wer hat von diesen Unternehmern, die mit waren, glaubst du, am meisten profitiert? Ist es Nvidia-Chef Jensen Huang, weil da offenbar schon, wie man jetzt mehrfach gehört hat, ein Deal, was die Chips anbelangt, gemacht wurde? Oder weißt du da vielleicht noch mehr?
Ja, wir wissen erstaunlich wenig von den konkreten Resultaten. Also nach jetzigem Stand würde ich sagen, wäre Nvidia schon das Unternehmen, was am meisten profitiert. Obwohl man da auch ganz klar sagen muss, der Bedarf an diesen Chips oder die Nachfrage ist so riesig, und die können gar nicht so viel produzieren, wie sie auch an Unternehmen in der westlichen Welt verkaufen können. Von daher ist die Frage, war das jetzt wirklich notwendig, die technologische Führerschaft abzugeben, indem man quasi China den Zugang an den führenden Chips einfach quasi so gibt? Also ist das für die Firma gut? Wahrscheinlich schon, aber für die amerikanische Öffentlichkeit wäre ich eher skeptisch. Boeing wäre zum Beispiel auch so ein Chef, hat er profitiert. Ja, also laut Trump soll China jetzt 200 Flugzeuge kaufen, aber die Boeing-Aktie ist darauf 4% eingestürzt, weil man hat da gerechnet, dass die deutlich mehr Flugzeuge kaufen. Andererseits, wir wissen auch noch nicht bestätigt, weil China hat sich zu diesen ganzen Zahlen noch nicht geäußert. Das wird wahrscheinlich in den nächsten Stunden oder nächsten Tagen überhaupt erst rauskommen. Von daher ist es Spekulation.
Ist es so, dass wir hier auch bei diesem Besuch, bei diesem Staatsbesuch von Trump in Peking beobachten können, dass sich einmal mehr das Machtzentrum der Welt nach Peking verschiebt?
Ich glaube ja. Also bei China ist es immer ein Widerspruch, wenn man sich das Land anschaut, gerade auch im Inneren und mit den Leuten redet, dann geht es denen eigentlich nicht sonderlich gut. Es gibt viele auch wirtschaftliche Probleme im Inneren, aber der chinesische Staat ist sehr stark und ist sehr widerstandsfähig und ist deswegen sehr gut gewappnet für diesen Konflikt, für diesen Wettbewerb mit den USA. Und ich glaube schon, dass da jetzt langsam eine Verschiebung stattfindet. Dass die beiden zumindest auf Augenhöhe reden, ist, glaube ich, lässt sich nicht mehr absprechen, lässt sich nicht mehr abstreiten. Also das sieht man auch an der Optik etc. Und von diesem speziellen Treffen würde ich schon sagen, dass dort China die Oberhand hat gerade.
Jetzt hast du selbst gesagt, die Erwartungen waren nicht sehr hoch an dieses Treffen. Was würdest du jetzt sagen, was hat die Welt davon, dass sich diese beiden Mächte auf chinesischem Boden begegnet sind?
Wow, okay, das ist echt schwierig, so konkret zu antworten, weil das wird ja nicht die letzte Begegnung sein. Es kann sogar sein, dass in diesem Jahr Trump und Xi sich 4-mal treffen. Also laut Trump soll Xi auch schon gesagt haben, dass er nach in die USA kommen wird noch in diesem Jahr. Das wäre zum Beispiel auch ein großes Ding. Das wäre tatsächlich ein Erfolg, wenn Xi Jinping, der eigentlich nicht gerne reist, der empfängt, genau wie Trump auch, empfängt viel lieber Staatschefs bei sich zu Hause, wenn der in die USA kommt. Und ja, die Welt sollte eher besorgt sein, dass Trump keine Zugeständnisse macht bei Taiwan. Das wäre wirklich gefährlich für jeden Staat, der irgendwie sich verbunden fühlt mit Demokratien, aber der auch Interesse hat, dass die Seewege offen bleiben. Die Taiwanstraße ist ja eine der wichtigsten Handelsrouten. Da will man nicht unbedingt, dass ein Staat wie China die volle Kontrolle darüber hat. Und ja, vielleicht noch ein Satz zu diesen ganzen Business-Deals, weil letztendlich ist die Tendenz schon so, dass China ja eigentlich ganz stark darauf hinarbeitet, nicht mehr von US-Firmen abhängig zu sein, auch nicht mehr von europäischen Firmen, sondern China produziert wie ein Weltmeister, exportiert wie ein Weltmeister. Der Konsum in China ist sehr schwach, aber was die in der Produktions-, an der Wertschöpfungskette machen, also das ist nicht mehr nur billige Verbraucherelektronik, aber das machen die auch noch, aber gleichzeitig diese ja, Hightech-Sachen, auch von E-Autos, die Batterien, die man braucht für E-Autos, Robotik etc., fast alle Zukunftstechnologien werden entweder von chinesischen Firmen dominiert oder zumindest sind sie gleich auf mit den USA. Und von daher bleibt dann vom Kuchen relativ wenig von Staaten wie USA oder auch Deutschland, Österreich etc. Da frisst China gerade quasi die Butter vom Brot weg von dem einstigen Industrienationen. Und das ist dann im Grunde relativ gefährlich, weil ja, man wird da quasi eigentlich um die eigene Zukunft, um das eigene Geschäftsmodell betrogen.
Das heißt, wenn ich dir so zuhöre, also oder wenn man es zusammenfasst, kann man sagen, China hat seine Punkte in Bezug Taiwan gemacht, die USA hat hier eventuell, so genau wissen wir das noch nicht, große Fortschritte oder Zugeständnisse, was die Wirtschaft anbelangt, aber eigentlich ist nicht sehr viel Weltbewegendes dabei rausgekommen, außer dass wir eben das, was du gerade sagst, dass wir eigentlich zu wenig gesehen haben, dass Trump hier auch ein bisschen die Mauer macht gegenüber den Vorstellungen von China und den Wünschen von China.
Ja, genau. Also zumindest ist es positiv, dass beide Seiten miteinander reden, dass sie sich regelmäßig treffen und dass ja die militärischen Spannungen vorerst abgebaut werden können. Aber die dahinterliegende Dynamik, dass da wirklich ja ein Wettbewerb der Systeme stattfindet, der irgendwann mal richtig clashen könnte in den nächsten, ich weiß nicht, 15, 20 Jahre. Ich glaube, das wird weiter so passieren und das ist der Konflikt unserer Gegenwart, der wird uns noch lange beschäftigen.
Lieber Fabian, danke für deine Einschätzung und alles Gute.
Sehr gerne.
Das war Was wichtig ist am Freitag mit unserem Korrespondenten Fabian Kretschmer aus Seoul. Eine Auswahl seiner jüngsten Artikel zum Staatsbesuch von Trump bei Xi in China finden Sie in den Shownotes. Und wie gesagt, schauen Sie doch einmal wieder auf unsere Webseite oder in unsere App. Wir haben beides komplett neu gestaltet. Ja, und jetzt wünschen wir Ihnen einfach nur mal ein wunderbares Wochenende. Danke fürs Zuhören, mach's gut und auf bald.